Visit hören, Sprachruhe.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Buchvorstellung im Format Crazy Turn Sprachrohr. Weil, wie ihr wisst, ist Crazy Turn Sprachrohr nicht nur eine Bühne für andere Personen mit bipolaren Erkrankungen, sondern wir möchten auch relevante Bücher vorstellen. Und wir fangen an mit dem Buch von Doktorin Astrid Freisen. Diese ist Psychiaterin und Psychotherapeutin und seit 2025 auch im Vorstand der DGBS, der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Das Buch also von Astrid Freisen, welches nun in dieser Folge zur Vorstellung präsentiert wird, heißt »Wir fliegen hoch, wir fallen tief. Eine Psychiaterin spricht offen« über ihre bipolare Störung und zeigt, wie wir mit der Krankheit umgehen können. Ihr kennt Doktorin Astrid Freisen schon aus der Podcast-Folge 35 mit dem Thema Hypersexualität und Promiskuität, wo auch hier Astrid Freisen schon darüber gesprochen hat. Dieses Thema kommt auch in ihrem Buch vor, denn dieses Buch spiegelt das Leben ihrer eigenen Krankheit wider. Sie erzählt über ihre depressiven Phasen, über ihre manischen Phasen aus dem Jahr 2010 und sie erzählt auch, wie sie aus diesen Phasen wieder rausgekommen ist und was sie stabil hält. Sie gibt also auch Erfahrungswerte weiter. Das Buch ist aber so aufgebaut, dass die Autorin eben eigene Erfahrungsberichte wiedergibt, aber auch Kommentare zu Erlebnissen aus psychiatrischer Sicht. Erklärt zum Beispiel, was eine Depression ist, eine Manie oder was sind Suizidgedanken, wie es Angehörigen geht oder was Angehörige machen können. Da der Trialog sehr wichtig ist im Genesungsprozess der bipolaren Störung, das heißt die Zusammenarbeit zwischen Expertinnen und Betroffenen und Angehörigen. Auf all das wird Doktorin Astrid Freisen im Interview noch eingehen und auf die QR-Codes im Buch. Das heißt, Lieder begleiten die Geschichte und geben dem Erzählten somit eine besondere Note. Das Interview hat mit Nicole stattgefunden und nun weiter zur spannenden Folge mit Doktorin Astrid Freisen und der Buchvorstellung »Wir fliegen hoch, wir fallen tief«. Eine Psychiaterin spricht offen über ihre bipolare Störung und zeigt, wie wir mit der Krankheit umgehen können. Viel Freude und Erkenntnis damit.
Ja, hallo, ich bin jetzt hier mit Astrid Freisen. Es ist meine äußerste Freude, dass ich dich herzlich begrüßen darf hier in unserer ersten Buchvorstellung beim Crazy Turn Sprachrohr. Bevor wir zur konkreten Besprechung gehen, würde ich dich bitten, dass du dich ganz kurz mal vorstellst.
Ja, ich freue mich, dass ich hier bei der ersten Buchvorstellung dabei sein darf. Ja, du hast schon gesagt, mein Name ist Astrid Freisen. Ich bin Psychiaterin und Psychotherapeutin und arbeite und lebe seit 5 Jahren auf Island und habe nebenbei noch seit 2014 sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht für die Destigmatisierung psychischer Erkrankungen und habe 2022 zu dem Thema das Buch veröffentlicht, das wir jetzt besprechen.
Wenn wir über das Buch sprechen, was waren denn deine Beweggründe? Warum wolltest du überhaupt ein Buch schreiben?
Ich wollte eigentlich schon immer ein Buch schreiben. Allerdings hatte ich daran eher so nach der Rente gedacht. Und dann hatte ich aber 2021 das Angebot vom Verlag im Postfach. Und das war natürlich viel zu verlockend, um da Nein zu sagen. Und ja, warum ich dieses Buch schreiben wollte, ist eben so ein bisschen anhand meiner eigenen Biografie die bipolare Erkrankung darzustellen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Wissen zu vermitteln über diese psychische Erkrankung.
Jetzt ist es ja so, das Tolle an dir oder das Besondere und das tolle Besondere an deinem Buch ist ja eben, dass du als Betroffene schreibst. Ich will ein bisschen was zum Aufbau erzählen, den mir eben persönlich sehr gut gefallen hat, wirklich. Also auf der einen Seite ist der Fließtext deine Geschichte. Du erzählst durch deine Episoden durch deine Erkrankung. Und dann findet man aber immer wieder einen grau hinterlegten Teil. Und das ist dann der Teil, wo du als Psychiaterin Informationen gibst und aufklärst und ganz spezifische Begriffe auch erklärst, wie zum Beispiel, was ist eine Depression, was sind Suizidgedanken zum Beispiel, was ist eine Manie oder allgemein, was ist eine bipolare Störung, aber auch zum Beispiel so allgemeine Sachen, wie du erklärst, warum werden Leute psychisch krank oder im Sinne des Triologs auch an die Angehörigen denkst und irgendwie da über die schreibst, über das hast du schon öfter so gesagt, die Antistigma-Arbeit. Das ist sehr speziell. Also das habe ich so in der Form ja noch nie gesehen. Aber was dann noch spezieller ist, in dem Kontext sind deine QR-Codes. Was hat es damit auf sich?
Die QR-Codes führen zu einer Spotify-Musiclist, auf der Lieder und Musikstücke gelistet sind, die mir sehr viel bedeutet haben und auch immer noch sehr viel bedeuten. Also ich habe immer, es hat ein bisschen nachgelassen, aber ich hatte über Jahre eigentlich immer so einen Soundtrack in meinem Kopf und dieser Soundtrack bildet sich in den QR-Codes ab. Es ist sehr viel Generation X-Musik, sehr viel 90s-Grunge und beschreibt so ein bisschen immer die Stimmung, wie ich mich in den jeweiligen Zuständen gefühlt habe.
Also ich muss das sagen, als Leserin, das ist großartig. Man hört das Lied, man hört die Lieder und liest deine Texte und du gibst, finde ich, den Lesern und den Leserinnen damit irgendwie die Chance, es fühlt sich so an, dich noch ein bisschen mehr kennenzulernen und den gesamten Mensch Astrid Freising wahrzunehmen. Also ich habe das wie eine super tolle Idee gefunden und habe mir auch brav immer alle Lieder angehört und finde deinen Geschmack auch sehr, weil wir anscheinend ähnliche Alters sind, sehr ansprechend, muss ich sagen.
Ja, danke schön. Ja.
Astrid, wir sind hier in einem Podcast zur bipolaren Störung und dein Buch behandelt die bipolare Störung. Aber könntest du ganz kurz nochmal sagen, die Hauptkriterien, was ist eine bipolare Störung, damit alle HörerInnen auch, die vielleicht das zum ersten Mal hören, wissen, worüber wir reden.
Also die bipolare Störung ist eine Störung oder Erkrankung, der es verschiedene Phasen gibt, die in Phasen verläuft. Es gibt die Depression, damit können die allermeisten was anfangen. Das heißt, die Stimmung ist sehr schlecht, man ist antriebslos, hoffnungslos, kommt vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht mehr aus dem Bett, vernachlässigt soziale Kontakte, Körperpflege, Dinge wie Essen und Trinken, kann sich überhaupt nicht mehr entscheiden, hat vor allem Angst. Und auf der anderen Seite ist eben die Manie, was eigentlich so das Gegenteil ist. Das heißt, Stimmung ist super gut, Selbstwert ist total hoch, Aktivitäten werden, also es ist so eine Ruhelosigkeit, man kann gar nicht still sitzen, man ist ständig unterwegs. Und dann gibt es aber eben auch diese Phasen dazwischen, die ganz gerne vergessen werden. Also es gibt zwischen Manie und Depression bei den allermeisten Menschen sogenannte Remissionsphasen, remittierte Phasen, wo eben keine manischen oder depressiven Symptome da sind. Und was ich auch immer ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass die allermeisten Betroffenen viel mehr Depressionen erleben als manische Episoden. Aber dass die manischen Episoden, weil sie so schrill sind und so laut sind und oft so negative Folgen haben, die manchmal mehr wahrgenommen werden als die Depressionen, unter denen die Betroffenen oft ja mehr leiden. Die bipolare Störung gilt heute als nicht heilbar, aber mit einer Kombination aus Verhaltensänderungen, Medikation und Psychotherapie doch ganz gut behandelbar.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, Depressionen, ich denke einfach, dass die akzeptierter sind oder Leute besser damit umgehen können. Ich glaube einfach, weil es die Volkskrankheit Nummer eins zu sein scheint mittlerweile. Und dass aber eben, so wie du gesagt hast, die schillernden, aber auch destruktiven manischen Phasen so unbekannt sind und die Leute auch irgendwie vielleicht Abstand halten, weil sie sich nicht auskennen damit.
Ja, absolut. Und vielleicht das auch gar nicht. Was will ich sagen? Ich will sagen, dass ja es eine Zeit lang auch so war, dass die bipolare Störung und die Manien fast so glorifiziert worden sind. Und dann wurden Hollywood-Stars angeführt, die bipolare Störung hatten. Und immer wieder, ja, es macht dann aber auch Kreativität und hohe Schaffenskraft. Und aber im Endeffekt ist es bei den allermeisten Betroffenen so, dass zumindest die voll ausgeprägten Manien zu viel, viel Leid führen und eben keine Selbstfindung oder Selbstverherrlichung sind.
In einem Buch sagst du ja selber, dass es schwierig ist, wie es bei dir angefangen hat und wo der Anfang war, konkret deiner Erkrankung. Aber in deinem Buch schreibst du auch über 2004 deine ersten Anzeichen einer Depression. Was ist da passiert und wo bist du da gerade gestanden in deinem Leben?
Genau, das war 2004, war zum Ende meines Studiums. Ich hatte nur noch die Doktorarbeit zu erledigen und da sind so Sachen passiert, die ganz typische Auslöser einer Depression sein können. Also Vorlesung habe ich nicht mehr besucht, das heißt so die tägliche Struktur war nicht mehr da. Ich habe viel weniger soziale Kontakte gehabt und war mit der Doktorarbeit auch überfordert, weil ich einfach vorher nie sozusagen so selbstbestimmt und ja auch mich selbst organisieren musste, weil doch ein bisschen in Schule und Studium ja alles vororganisiert ist. Und dann habe ich eben depressive Symptome entwickelt, die ich selber aber auf gar keinen Fall wahrhaben wollte und habe mich damals auch dann selber behandelt, was ich heute auch nicht mehr mache. Also es ist wichtig, dass ein Fachmann von draußen oder eine Fachfrau mit drauf guckt. Genau. Also da war ich vom Alter her so 24 oder so. Und das war eben so die erste ganz klare Depression im Nachhinein. Stimmungsschwankungen und extremere Schwankungen als andere hatte ich aber schon eigentlich immer, solange ich denken kann.
Weil wir jetzt gesagt haben, wegen den Depressionen, du durchwanderst ja mit den Lesern und Leserinnen die tiefsten Täler und Situationen deines Lebens in dem Buch. Aber was würdest du sagen, war der Knackpunkt, der dir dann gesagt hat, es ist eines der wichtigsten Dinge, sich Hilfe zu suchen? Wann war der Leidensdruck zu groß in der Depression, dass du gesagt hast, ich muss mich öffnen? Oder was war der Faktor, der dich dazu gebracht hat?
Als mir irgendwie klar geworden ist, dass ich, also eigentlich muss man mir sagen, dass ich da so ein bisschen in die Klinik geschickt worden bin. Ich hätte das selber nicht initiiert, aber ich hatte Menschen in meinem Umfeld, die das initiiert haben und ich bin mitgegangen. Aber so ein Knackpunkt war sicher zu erkennen, dass ich zu einfachen Tätigkeiten wie Duschen nicht mehr in der Lage war. Und eben auch die Suizidgedanken, die immer drängender und immer konkreter wurden, was auch ein ganz klares Symptom ist, dass es eben jetzt, dass jetzt Hilfe kommen muss, damit nichts passiert.
Ja, aber es ist ein ganz wichtiger Schritt, den man unbedingt gehen muss und wo viele Leute zögern, Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen.
Absolut. Und ich hätte das viel früher machen sollen. Also ich denke auch im Nachhinein, dass ich echt Jahre verschwendet habe, weil ich mir nicht früh genug Hilfe gesucht habe. Weil ich dachte, ich muss das irgendwie allein hinkriegen.
Ja, ich kenne das. Ich kenne das nur zu gut. Jetzt war dann aber das 2004, worum wir gerade vorher gesprochen haben. Und 2010 hattest du eine Manie. Was war der Knackpunkt? Was war der Auslöser? Was würdest du sagen, ist da der Grund, warum du in eine manische Episode gekippt bist?
Das hatte irgendwie eine lange Vorgeschichte. Also es ging eigentlich los damit, dass ich körperlich schwer erkrankt bin und danach in so eine ganz lange tiefe Depression reingefallen bin und dann auch relativ hoch dosiert Antidepressiva gekriegt habe. Auch ein Antidepressivum, das besonders dafür bekannt ist, dass es einen Switch, also einen Umschlag von Depression in Manie machen kann, das Venlafaxin. Und mir ging es dann besser und alle waren total happy, dass es mir besser ging, inklusive mir selbst. Und ich habe dann dieses Happy-Gefühl immer weiter gepusht und bis es dann irgendwann eben nicht mehr diese nette Hypomanie war. Also als Hypomanie bezeichnet man sozusagen eine kleine Manie, wo die Stimmung schon gut ist, man vielleicht geselliger ist, man aktiver ist, aber so es ist immer noch gesellschaftlich akzeptabel. Und das ist dann eben die Manie gekippt, wo ich dann eben auch Dinge gemacht habe, die gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel waren und die auch gefährlich waren und wo ich dann irgendwann in die Klinik auch freiwillig gegangen bin.
Aber dann schreibst du in einem Buch zum Beispiel auch über das Thema stabil werden, so wie du vorher erwähnt hast. Es gibt auch die Episoden dazwischen, zwischen den zwei extremen Polen und das die Episode der oder Phase der Stabilität. Was sind die größten Herausforderungen, stabil zu werden oder zu bleiben? Und was sind deine Skills, die du vielleicht mitgeben könntest?
Für mich sind die größten Herausforderungen Dinge von außen, die ich nicht kontrollieren kann. Also zum Beispiel auf der Arbeit Stress oder Dinge, die nicht klappen, wo ich dann vielleicht auch Schuldgefühle habe. Also sowas ist ganz gut, dass ich mich dann in so Gedanken reinsteigern kann und mich dann so ein bisschen auch runterziehen kann. Oder eben auch ganz viele positive Sachen. Wenn zu viele positive Sachen auf einmal passieren, kann das auch gefährlich werden, dann eher in Richtung Hypomanie, Manie. Und dann ist einfach wichtig, also ich glaube, mein allergrößter Skill ist diese Regelhaftigkeit des täglichen Ablaufs. Also ich bin ganz furchtbar stark getaktet, ich stehe immer zur selben Zeit auf, auch am Wochenende fast. Ich esse immer zur selben Zeit Lunch, ich habe immer zur selben Zeit Abendessen, ich gehe zur selben Zeit ins Bett. Also dass es alles sehr regelhaft ist, weil ich weiß, dass diese Struktur gibt mir Stabilität. Dann natürlich, dass ich meine Medikamente regelmäßig nehme, wo ich auch echt froh bin, dass ich eine Medikamentenkombination habe, die für mich gut wirkt. Aber auch Dinge, die ich in der Psychotherapie gelernt habe. Also Identifizieren von negativen Gedankenspiralen, die frühzeitig zu stoppen. Ganz wichtig auch Sport. Also wirklich, auch wenn ich keine Lust habe, zu versuchen, wenigstens ein bisschen was zu machen, so dreimal die Woche. Und dann eben auch, das steht, glaube ich, nicht im Buch, ist aber auch ein Punkt, wirklich totaler Verzicht auf Drogen und weitgehend auf Alkohol, weil das eben dann auch pushen kann, Alkohol in beide Richtungen.
Also muss man eigentlich sehr diszipliniert sein, um das diese Struktur durchzuhalten auch. Also es ist
Ja.
harte Arbeit, um stabil zu bleiben oder stabil zu werden.
Ja, ist es. Ja, und es ist eben, also oft ist ja so die Ansicht auch leider von vielen Angehörigen, ja, nimm deine Medikamente, dann wird schon alles gut, aber so einfach ist es eben nicht. Und es ist wirklich Arbeit, es ist immer wieder Arbeit, es ist früh zu reagieren, wenn man Frühwarnzeichen hat. Das ist auch ganz wichtig, dass man seine Frühwarnzeichen kennt. Also das ist immer wieder eine Herausforderung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die Umwelt manchmal nicht sieht, ne? Also dass es nicht nur die Behandlung ist von Depression oder Manie, sondern dass dieses stabil bleiben eben auch eine echte Herausforderung ist und ganz viel Kraft fordert. Und nicht so viel Spaß macht manchmal.
Ja, das kann ich alles unterschreiben. Das ist wirklich, also ich glaube, ich war ein sehr unstrukturierter Mensch, aber ich habe schon immer mehr Struktur jetzt da bekommen. Und das, ich bin auch persönlich jetzt da relativ längst, es relative Zeit schon stabil. Und das ist,
Ja.
glaube ich, auch zu Schulden von strukturellen Anpassungen und ja,
Ja, ein ganz
Verhaltensbildung.
kleiner Ausflug. Das ist so schwierig für die Betroffenen, die auch noch ADHD haben. ADHD ist ja eine ganz häufige, ADHS ist ja eine ganz häufige Komorbidität. Und dann irgendwie noch zu schaffen, diese Struktur zu haben mit dieser zweiten Erkrankung obendrauf, das ist echt eine totale Herausforderung. Sehe ich oft bei meinen Patientinnen.
Das ist eine häufige Komorbidität.
Ja.
Ich habe nämlich auch seit letztem Jahr eine ADHS-Diagnose.
Ist, glaube ich, nach Abhängigkeitserkrankungen und Angst die dritthäufigste Komorbidität.
Was ich mir wünschen würde, vielleicht können wir zwei das zusammen formulieren, für Leute, die uns vielleicht jetzt gerade zuhören und von dieser Stabilität nur träumen können und im Moment leider das nicht für sich haben, egal in welcher Episode sie sich befinden. Wie kann man Leute unterstützen, die sich gerade in solchen Situationen befinden, irgendwie so nicht aufzugeben und daran zu glauben, dass es wieder einen stabileren Weg geben wird?
Also jetzt ganz konkret, was Stabilität des Tagesablaufs festlegt, versuche ich mit meinen PatientInnen sozusagen, dass es zumindest mal drei Fixpunkte gibt. Das langt dann oft schon erstmal, dass es stabiler wird. Also ungefähr zur selben Zeit aufstehen, ungefähr zur selben Zeit Mittagessen, ungefähr zur selben Zeit ins Bett. Wenn das geschafft wird, kann sich das andere so ein bisschen die Struktur drumherum bilden. Und allgemein glaube ich, dass es wirklich total wichtig ist, also was ganz viel Stabilität auch geben kann und auch so ein bisschen Lernen am Modell sein kann, ist wirklich in Selbsthilfegruppen zu gehen und dort eben nicht nur die Menschen zu treffen, bei denen es eben nicht funktioniert. Also da ist es ja so, die trifft man oft in der Klinik und dann sind es oft sehr, sehr schwerwiegende Verläufe und dann wird man selber ganz schwermütig, weil man denkt, diese Erkrankung lässt sich nicht in den Griff kriegen. Und in der
Absolut.
Selbsthilfegruppe sind aber dann auch diejenigen, die es vielleicht ganz gut schaffen und bei denen es ganz gut läuft. Und ich glaube, dieser Austausch mit anderen Betroffenen ist ganz enorm wichtig.
Also da gebe ich da absolut recht und deswegen ist es ja auch für mich so schön, dass es ja nicht nur diesen Podcast gibt, dieses Kurzformat jetzt da vom Podcast, sondern dass wir einen Verein haben, der auch eine eingetragene Selbsthilfegruppe ist, Crazy Turn in Wien, und dass uns das auch sehr viel bringt, wenn wir sehen, wie es andere halt schaffen, die man eventuell ein bisschen als Motivation nehmen könnte oder als Inspiration, das so ähnlich zu machen.
Ja, da möchte ich auch nochmal die Wichtigkeit des Trialogs besprechen. Also, dass wirklich Betroffene, Angehörige und Profis sich mit austauschen, miteinander erleben. Und da ist ja die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen, über die es auch immer wieder in meinem Buch geht, auch so ganz wichtig. Also für mich damals, als ich selber noch von gar keiner Diagnose wusste, war dieser Besuch der DGBS-Tagung, die einmal im Jahr stattfindet, das war echt so ein Erwachen, weil ich da Betroffene gesehen habe, die gerade nicht in irgendeiner Phase waren, wie ich sie in der Klinik gesehen habe, sondern denen es gut ging und die gute Sachen gemacht haben. Und das finde ich total wichtig, dass neben der Selbsthilfe auch dieser Dialog, dass das gefördert wird. Ja. für meine KollegInnen. Ganz wichtig, auch solche Veranstaltungen zu besuchen.
Ja, also da gebe ich dir absolut recht, dass der Triolog so einen wichtigen Stellenwert hat und leider theoretisch, aber leider in der Praxis noch nicht so oft zu finden ist, wie man es sich gern wünschen würde. Ich wollte jetzt da abschließend noch sagen, du hast es jetzt da quasi kurz angesprochen. Es ist so schön zu lesen, deinen Entwicklungsweg in der DGBS, in der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störung. Dein Engagement dort und dass du jetzt da sogar in den Vorstand gewählt worden bist, wenn ich mich richtig erinnere, in Augsburg als Sprecherin für betroffene Profis.
Ja, das hatte ich gar nicht in der Vorstellung erwähnt. Das ist noch so neu. Also es ist tatsächlich so, dass es einen Profi-Vorstandssitz gibt. Es gibt keinen eigenen Sitz für betroffene Profis, aber dass ich ja natürlich als betroffene Profi dort reingehe und auch unsere Ansichten dort weiter vertreten werde. Genau, das ist jetzt auch ein weiterer Schritt. Also mein Weg in der DGBS startete 2014 mit einer Vorstellung von mir und meiner Arbeit als selbstbetroffene Profi und hat sich weiterentwickelt zu einer Arbeitsgruppe für selbstbetroffene Profis, dann für ein Referat und jetzt eben in den Vorstandssitz. Und ich bin echt gespannt und hoffe, dass ich da einige Dinge in Bewegung setzen kann, um auch die Sicht der Betroffenen noch mal mehr in die Profiarbeit mit einzubringen. Ja.
Ja, Gratulation und nochmal herzlichen Glückwunsch. Du bist ja auch, wenn ich das richtig gehört habe, die erste Frau auf diesem Amt.
Ja, Wahnsinn, ne?
Das ist
Also
schon Wahnsinn. Aber es ist
DGBS gibt es
großartig,
seit
dass es so ist.
26 Jahren. Ja.
Ja, aber es ist großartig, dass du jetzt dieses wichtige triologische Amt bekleiden darfst. Gut,
Dankeschön.
ich hoffe, wir konnten jetzt einen Einblick in dein Buch, in dein Leben bringen. Und noch einmal die Empfehlung an alle Leute da draußen, kauft euch dieses Buch, lest es. Wir fliegen hoch, wir fallen tief, weil es hat mich, obwohl ich schon einiges über das Thema gewusst habe, muss ich sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, weil ich einfach du finde, du kannst das, vor allem das von der psychiatrischen Sicht, kannst du so heruntergebrochen einfach darstellen und erklären, dass es auch wirklich nachvollziehbar ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wenn Betroffene oder Angehörige, die jetzt zum Beispiel damit noch straucheln, mit dieser doch schwerwiegenden Erkrankung, dass du ihnen auch ein kleines Tool in die Hand gibst, um mehr Verständnis zu haben. Also das habe ich so empfunden als Leserin und da wollte ich mich auch bedanken. Also dein Buch hat mich inspiriert und es freut mich, dass wir darüber reden konnten zusammen und es freut mich auch, dass ich dich kennenlernen durfte in Augsburg. Und ich wünsche dir für deinen beruflichen, aber auch privaten Weg noch alles, alles Gute und hoffe, wir sehen uns bald wieder mal vielleicht auf einer DGBS-Tagung oder so.
Ja, genau. Oder vielleicht auf einer Lesung in Wien.
Das wäre großartig. Also da kann ich dir versprechen, wenn du sagst, du kommst, kann ich alles tun, was Crazy Turn veranstalten hilft. Also das wird nicht die große Schwierigkeit sein. Dann ist es jetzt
Das klingt sehr gut.
eine offizielle Einladung nach Wien.
Super, danke schön.
2026.
Habe ich so ein bisschen selber eingeladen, aber ich war auch wirklich, muss ich gestehen, ich war noch nie in Wien. Ich muss das
Oh
endlich mal
mein Gott.
nachholen.
Ja,
Ja.
also du bist herzlich eingeladen und ich als waschechte Wienerin zeige dir dann gern die Plätzchen, die es zu sehen gibt. Und die
Das
war
klingt
sehr, sehr
wunderbar.
schön. Na gut.
Alles klar.
Also,
Okay.
dann einen schönen Abend noch.
Wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Thank you.